Und wir wollen hören auf den Predigttext Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Online-Zuhörer. Hier sollte heute eigentlich Pastor Nessvogel die Predigt halten wegen Erkältungssymptomen. Ist er kurzfristig ausgefallen und lässt ganz herzlich grüßen. Wir wollen für ihn beten, dass es ihm bald wieder besser geht. Und wir gehen davon aus, dass er spätestens zu den Bibeltagen in 2 Wochen auch wieder hier sein wird und seinen Einsatz auch durchführen kann. Und wir laden ganz herzlich ein auch zu den Bibeltagen. Sie finden nähere Informationen unter beg-hannover.de. Kommen Sie gerne vorbei zu den anstehenden Bibeltagen in Hannover. Ich möchte noch einmal kurz beten. Herr, was wir nicht wissen, das lehre du uns. Herr, was wir nicht haben, das gib du uns. Und Herr, was wir nicht sind, das mache du aus uns. Amen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. 11. September 2021, das gestrige Datum, wird als dramatisches Jubiläum in die Geschichte der Menschheit eingehen. 2 Dekaden, also 20 Jahre nach dem Anschlag von 9/11 am 11. September 2001, scheint der westliche Kampf gegen den Terror wieder am Anfang zu stehen. Es begann mit dem schrecklichen Angriff der islamistischen Terrorgruppe Al-Qaida auf das World Trade Center, auf das Herz Amerikas mit ca. 3000 Toten. Dieses Ereignis erschütterte die ganze Welt und hielt sie in Atem. Was darauf folgte, war ein langatmiger Krieg mit dem Ziel, das weit verstreute Netzwerk von Al-Qaida zur Strecke zu bringen. Und nun scheint alles vergeblich gewesen zu sein. Die islamistische Terrorgruppe Taliban ist in Afghanistan wieder an der Macht und alle ihre Kontrahenten sehen sich in einer schrecklichen Schreckensherrschaft. Unter einem neuen oder doch auch alten Kalifat ausgesetzt. Unzählige Menschen wurden mit einer sonderbaren Haruk-Aktion evakuiert, wobei großteils gar nicht klar war, wer alles da unter denen dann auch dabei war. Viele Menschen blieben zurück, darunter auch Christen. Was ist mit den Christen und den Gemeindeleitern, die nicht fliehen konnten, weil ihnen der Fluchtweg abgeschnitten wurde? Was ist mit den Missionaren, die sich entschieden haben, dort zu bleiben? Was ist mit den Pastoren und Ältesten, die ihre Verantwortung an den ihnen anvertrauten Schafen sahen und sich dazu entschlossen, bei ihnen zu bleiben, weil diese selbst nicht die Mittel und Möglichkeiten zur Flucht hatten? Wir wollen für die Situation der Christen dort beten und mit einstehen im Gebet, dass Gott ihnen beisteht, wo sie jetzt eine weitere Welle des Terrors, bedingt durch den Islam, ausgesetzt sind und das möglicherweise auch ihr Leben kosten kann. Mitten in dieses Chaos hinein, sowohl in Afghanistan als auch hier in Deutschland, wo demnächst die Wahlen anstehen, gibt uns Gott heute einen weiteren zeitlosen Text, Psalm 23. Es ist ein Text, der mit Sicherheit der bekannteste Text der Bibel ist. Viele kennen ihn, viele Nichtchristen kennen ihn. Und er wird auf den unterschiedlichsten Ebenen auch immer wieder mal gelesen oder gepredigt, meistens auch auf Beerdigungen. Aber er möchte uns heute noch einmal den Blick auf das Wesentliche geben. Den Fokus auf den Hirten, der Hirte, der seine Schafe nie im Stich lässt, der sich seiner Herde annimmt, der nicht flieht, wenn die Gefahr kommt, der mit den seinen Schafen durch Feuer und Wasser geht, durch Höhen und Täler, der gute Hirte, Psalm 23. Wir möchten damit verbunden Trost schöpfen. Und man fragt sich, okay, Psalm 23, da wurde schon häufiger mal drüber gepredigt, manche, wie gesagt, kennen auch schon Predigten, muss man da jetzt auch nochmal predigen? Vielleicht manche kennen auch den Psalm auswendig. Aber ich denke, gerade weil er so bekannt ist, ist es wichtig, ihn immer wieder mal nochmal herauszuholen und zu sehen, einen frischen Blick drauf zu kommen aus Gottes Perspektive, wie Gottes unfehlbares Wort zu jeder Zeit uns etwas zu sagen hat. Lassen Sie uns einsteigen unter dem Titel Der gute Hirte genügt in Psalm 23. Psalm 23, Vers 1, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das, was wir hier in unserem eingedeutschten Begriff Psalm finden, ist eigentlich etwas, was ja von dem griechischen Wort Psalmos kommt, heißt Saitenspiel. Wer die Biografie von David kennt, weiß, dass David in 1. Samuel 16 zum Beispiel als Harfenspieler beschrieben wird. Er war übrigens auch einer, der Musikinstrumente erfunden hat. Amos 6, Vers 5 kann man das nachlesen. Und so kann man Psalm auch übersetzen als Harfenlied. Oder besser noch gesagt als Harfenlob. Es ist ein Lob seines guten Hirten. Es ist ein Minnelied, ein Liebeslied, ein Bekenntnis zu seinem guten Hirten. Denn den David hier besingt, stellt er uns im ersten Vers vor Auge. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir müssen zunächst eine wichtige Generalbeobachtung an dieser Stelle machen. David schlüpft in diesem Psalm in die Rolle eines Schafes. Das verwundert, weil David war eigentlich ein tapferer Hirte gewesen. Nach 1. Samuel 16 und 17 wird David beschrieben als furchtloser Mann, der dem Löwen und dem Bären nachging, wenn der ein Schaf geraubt hat, bis er es wieder zurückbekommen hat. Für seine Herde geht David über Leichen und David hat ein Hirtenherz. Das zeigt er auch als König. 2. Samuel 24, Vers 17, da lesen wir, wie er sagt, siehe Gott, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen, was haben aber diese Schafe getan? David war ein Hirte mit Herz, er stand in guter Tradition dabei. Seine Vorväter Abel, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, alle waren sie Hirten, auch der große Mose, der auf der Suche bei einem Schaf Gott begegnete und den Bundesnamen Jahwe geoffenbart bekommt, der genau auch hier benutzt wird. Jahwe ist mein Hirte. David weiß als erfahrener Hirte, Schäfer sein ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Hirte sein ist eine harte Arbeit, 24-7-Job. Der Hirte eilt dem Schaf voraus, begegnet zuerst den Gefahren. Der Hirte geht aber auch gleichzeitig den Schafen hinterher und macht den Dreck weg. David verkündigt in der ersten Zeile Gottes Absolutheitsanspruch, indem er ruft, über alle Felder, Wälder und Wiesen, der Herr ist mein Hirte. Wir müssen aufpassen, er sagt nicht, der Herr ist ein Hirte. Oh, das würde uns heute viele Probleme ersparen, wenn das hier stehen würde. Aber hier steht, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, es gibt keinen anderen. Der Herr ist mein Hirte. Es gibt eine ganz praktische Konsequenz, die daraus folgt, wenn der Herr mein Hirte ist, dann gilt auch, mir wird nichts mangeln. Und das führt David im Folgenden aus. Aber wir müssen an dieser Stelle den logischen Rückschluss ziehen und sagen, wenn der Herr nicht mein Hirte ist, dann fehlt mir alles. Ohne einen Hirten ist ein Schaf verloren. Es hat keine Verteidigungsmittel, keine Hörner. Es hat Schafszähne, aber keine scharfe Zähne. Es hat keinen Schutz, keine Versorgung, keine lebensnotwendige Pflege. Von sich selbst aus kann es sich nicht selbst scheren. Es hat keine Orientierung. Ich war einmal in Jordanien im Wadi Rum und da habe ich einen Beduinen-Hirten mal angesprochen, gefragt, was aus der Hirtenperspektive der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Kamel ist. Die Antwort war sehr einleuchtend. Er sagte, weißt du, wenn du ein Kamel in die Wüste führst und an einen Ort zurücklässt, dann kannst du nach 2, 3, 4, 5 Stunden wiederkommen und du wirst das immer noch an derselben Stelle vorfinden. Jetzt geh hin und lass mal ein Schaf eine kurze Zeit aus dem Augen, ohne Grenzen, ohne Hirten. Das hat sich schnell verirrt. Ein Kamel besitzt quasi ein internes GPS, das Schaf hat das nicht. Es hat keinen Orientierungssinn. Es ist auf Fürsorge, auf Leitung angewiesen. David sagt, mit dem Hirten fehlt mir nichts. Das ist die Überschrift nicht nur über diesen Psalm, es ist auch sein Lebensmotto. Der gute Hirte genügt. David beschreibt dessen Reichweite jetzt aus 3 unterschiedlichen Perspektiven, die wir uns anschauen wollen. Die Genügsamkeit des guten Hirten. Der gute Hirte genügt erstens in guten Zeiten, zweitens in schweren Zeiten und drittens in ewigen Zeiten. Wer genau der gute Hirte ist, wissen wir aus den unzähligen Parallelstellen. Bereits Jakob hat Gott als Hirte bezeichnet in 1. Mose 48, Vers 15. Und die fortlaufende Offenbarung in der Bibel zeigt immer wieder, dass da einer kommen wird, eine Hirtenfigur vorausgeschattet wird und in seinen Umrissen gezeichnet wird. Und wir haben vorhin schon den Lesungstext aus Johannes 10 gehört, wo Jesus selber sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und damit haben wir Jesus als eigentlichen Adressaten dieses Psalmes entdeckt. Kommen Sie mit mir ins Grüne, wir weiden uns jetzt an diesen einzelnen Vershalmen und beginnen mit der ersten Einheit in guten Zeiten. Der gute Hirte genügt Erstens in guten Zeiten, Vers 2 bis 3. Und Vers 2 fängt an, er weidet mich auf grünen Augen. David genügt der gute Hirte in guten Zeiten. Wir greifen im Folgenden zuerst das praktische Hirtenleben ins Visier und leiten dadurch die Anwendungen für unser Leben und die Gemeinde Jesu ab. Der Weg mit dem Hirten führt nach einer Winterzeit, nach einer Zeit im engen Gatter, auf die grüne Wiese, ins Weite, und das Schaf kann sich weiden am Grün. Wer die Vegetation im Nahen Osten kennt, der weiß, dass sie sehr anders ist als hier. Wir haben hier quasi ein Immergrün, ein Schlaraffenland bei uns. Das ist im Nahen Osten nicht so. Dort muss der Hirte ganz genau Zeit und Weg kennen, wo es wann grüne Wiesen und Auen zu finden gibt. Das hebräische Wort, was hier für Aue oder Weide steht, das ist ein ganz spezielles Wort, was das Gras meint, was als erstes aufsprießt. Das heißt, das ist gerade am Beginn der Regenzeit vorzufinden. Der Hirte weiß den Zeitpunkt, er weiß den Moment, wann er losziehen muss, und er geht los. Und er weidet seine Herde, und das heißt eigentlich, er führt sie zum Essen. Sie legen sich nieder, heißt das wörtlich, sie legen sich nieder. Das Verb, was hier genannt wird, das ist ein ungestörtes Schmausen, meint das. Das Schaf hat ein üppiges Festmahl und macht das, wonach es sich danach sehnt, ein Nickerchen. Ganz nach dem Motto, erstmal eine Stunde aufs grüne Sofa und dann ins wollige Bett. Das sich lagern und niederlegen ist dabei ein entscheidender Punkt eines guten Hirten. Philipp Keller, der bekannte Hirte, beschreibt in seiner Interpretation von Psalm 23, dass es eine echte Kunst ist, Schafe zur Ruhe zu bringen. 4 Begebenheiten, sagt er, müssen da vorliegen. Das Schaf muss gesättigt sein, es muss frei von Furcht sein, es muss frei von sämtlichen Spannungen und Rivalitäten mit den Artgenossen sein und es muss von sämtlichen Störenfrieden wie Insekten befreit sein. Genau darauf zielt die Mühe des Hirten, die Schafe auf die grüne Aue zu führen und zu legen oder zu lagern und sich auszuruhen. Das ist des Hirtens erster Streich, und der zweite kommt zugleich in Vers 2. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischen, Schlachter übersetzt, stillen Wassern. Zum Essen gehört das Trinken, und genau das beschreibt Vers 2b. Die Trinkquelle ist ein stilles Gewässer. Im Westen ist das für uns jetzt nichts Großes, im heißen Nahen Osten sehr wohl. Auch dort muss man die Wasserstellen kennen. Und das ist auch an dieser Stelle noch wichtig anzumerken, denn neben dem Kennen der Wasserstellen muss man auch ruhige Wasserstellen kennen. Denn das Schaf hat ein Problem, wenn es ins Wasser fällt. Das Fell. Es kann nicht schwimmen, es kann bei reißendem Wasser weggezogen werden. Und genau das weiß auch der Hirte zu schätzen und oder kennt der Hirte, und deshalb führt er sie an stilles Wasser, wo sie sich durch einen kräftigen Schluck erquicken können. Genau dahin führt der gute Hirte sie. Und das Verb, was hier mit führen genannt wird, es gibt unterschiedliche Verben für führen im Hebräischen, und was hier verwendet wird, das meint das fürsorgliche Führen. Fürsorglich führen im Sinne von, es hat ein gutes Ziel, wo das Schaf dann hingebracht wird. Interessanterweise wird dieses Verb für führen auch in 2. Mose 15 verwendet, Vers 13, für den Exodus, für den Auszug aus Ägypten. In beiden Akten, beim Weiden und Führen, sehen wir die intensive Fürsorge des Hirten. Das Schaf kann sich auf der Aue niederlassen und es kann sich auf seinen Hirten verlassen. Es weiß, er sorgt für mich und er weiß, was ich brauche zur rechten Zeit. Johann Sebastian Bach hat einen Choral über Psalm 23 verfasst, den ich Ihnen sehr ans Herz lege, einmal anzuhören. Der Herr ist mein getreuer Hirte. Ich möchte darin Folgendes vorlesen. Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute. Darin mir gar nichts mangeln wird, irgend an einem Gute. Er weidet mich ohne Unterlass. Darauf wächst das wohl schmeckend Gras seines heilsames Wortes. Zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickend tue. Das ist sein vorheiliger Geist, der macht mich wohlgemute. Da haben wir auch schon ein Stück der Interpretation dieser ersten beiden Verse. So wie ein Schaf gute Nahrung und Getränke braucht, so brauchen wir als Christen, als Nachfolger Jesu, die Gemeinschaft mit ihm. Seinem Geist, durch seinen Geist, über sein Wort. Luther sagt es so schön, der Heilige Geist fährt einher auf dem Wagen des Wortes. Und gerade in unserer Zeit, heute, wo so viele blumige Angebote unterschiedlichen Wiesen der Welt dargeboten werden, ist es wichtig, die Einfältigkeit eines Schafes zu haben. Das Problem, das es in der Herde Jesu geben kann, ist auch das gleiche Problem wie bei Israel beim Auszug aus Ägypten. Sie wurden versorgt in der Wüste, Gott gab ihnen das Manna, aber irgendwann wurden sie schleckig Und es kam das Verlangen auf, dass ihnen diese Nahrung nicht mehr reicht, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie wollten mehr haben. Immer dasselbe. Immer singen, noch Bibel lesen, noch mal eine Predigt hören. Wie wäre es mal mit ein bisschen mehr Abwechslung? Hab die Nase voll davon. Mal ein bisschen mehr Action, Theater, Musik. Ein bisschen mehr Show muss da rein. Vorsicht. Bei so einem Denken muss eine Warnung ausgesprochen werden an dieser Stelle. Nicht die Nahrung ist das Problem. Das Problem ist die Herzenshaltung. Das Volk Israel, das in der Wüste gegen Gott sich beklagte über die tägliche Speise, bekommt von Gott an einer Stelle einmal eine Warnung. Und die soll auch uns heute gelten. In 5. Mose 8 lese ich aus Vers 11 folgende. Und da sagt Gott: Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber, Gold sich mehren und alles, was du hast, damit dann dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Gott warnt sich vor Übersättigung, vor einer falschen Herzenshaltung gegenüber dem, was Gott ihm anvertraut. Und Israel war mitten in der Wüste, da spricht Gott die Probleme offen an. Ohne den Hirten ist ein Schaf verloren, sucht sich falsche Weiden auf, geht ins Verderben. Das sehen wir bei Israel in der Wüste immer wieder. Daher ehre es, wenn wir Sonntag für Sonntag Gottes Wort studieren, hören können, wenn wir morgen für morgen oder wie ihr Tagesrhythmus auch ist, wo sie sich stille Zeit nehmen, unter Gottes Wort gehen, dass es ein Vorrecht ist. Gerade in der verfolgten Gemeinde, wo häufig dann auch Bibeln fehlen. Wenn man etwas nicht mehr hat, merkt man erst, wie wertvoll es war, dass man es hatte. Schätzen wir Gottes Wort? Lieben wir Gottes Wort? Sind wir dankbar für Gottes Wort? In Amos 8, Vers 11 steht, dass Gott einen Durst, einen Hunger ins Land schicken wird. Und das sehen wir auch in unserem Land. Ein Hunger und Durst nach Gottes Wort, nach treuer Verkündigung. Und das finden wir auch eine Not in unserem Land. Von daher sind wir dankbar, Gottes Wort zu haben und Gottes Wort zu verkündigen. Der gute Hirte lädt mit diesem Parallelismus uns ein. Er weidet dich auf grüne Auen. Er führt dich auf frischem Wasser. Aber es geht weiter. Das dritte Element kommt dazu. Er erquickt meine Seele. Man könnte meinen, dieses Verb steht hier in Verbindung mit dem vorangegangenen Essen und Trinken und das mag auch naheliegen. Aber ich denke, es gibt auch noch eine andere Auslegungsmöglichkeit, die sehr gut den Punkt hier trifft. Wie erquickt der Herr die Seele? Das Verb, das hier steht, wird an anderer Stelle mit Umkehren übersetzt. Man kann deshalb auch übersetzen, er bringt mich zur Umkehr. Und Petrus nimmt im Neuen Testament, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 25, diesen Gedanken auf. Man könnte gerade meinen, dass er an Psalm 23 gedacht hat, als er Folgendes schreibt, 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und da haben wir zwei Seiten einer derselben Medaille. Dass Gott in einem Sünder durch seine Gnade Buße wirkt zur Umkehr und sich dem Hirten zuwenden lässt und von ihm erquickt wird. Gott wirkt es. Das Verlangen in einem sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Herr erquickt uns, er führt uns zu sich. Aber kommen wir diesem Verb noch mal etwas näher auf die Spur. David als Hirte war ein erfahrener Hirte. Wenn der Hirte nach einiger Zeit sich auf andere Auen begibt, musste er die Schafe einsammeln. Sie haben sich angesichts des grünen Buffets auf die ganze Aue versammelt und jetzt muss er sie wieder zusammenrufen. Und da kann es auch mal sein, dass eins von 100 verloren geht oder eigene Wege gefunden hat. Lukas Kapitel 15, Vers 1 bis 7 können wir das nachlesen. Genau das, was der gute Hirte dort tut, meint unser Vers hier. Der Herr sorgt dafür, dass seine Schafe auf gute Wege gebracht werden und dass sie sich zu ihm, an ihm halten und dass sie zurückgebracht werden. Der Hirte bringt die zerstreuten Herde quasi wieder zusammen. Das heißt, wir können dieses Verb auch übersetzen. Er bringt mich zur Umkehr oder er herdet mich ein. Er hält mich an sich. Und da gibt es etwas, was unweigerlich zum Einsammeln gehört. Jeder Hirte hat einen ganz speziellen Ruf. Wer im Nahen Osten schon mal war und eine Herde gesehen hat und den Hirten gehört hat, der weiß, dass man das nicht so leicht nachmachen kann und sich sehr interessant anhört, wie unterschiedlich sich das auch ausdrücken kann. Und genau daran knüpft Jesus an, wenn er in Johannes 10, Vers 27 sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jetzt, wo der Hirte die Schafe wieder zusammengesammelt hat, geht die Reise weiter. Und in Vers 3 finden wir einen vierten Aspekt. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Wieder das Wort führen, aber Achtung, es ist ein anderes Wort, als was wir vorher hatten. Vorher ging es vornehmlich um die Fürsorge mit dem Ziel, dass die Schafe versorgt werden. Hier geht es um das Führen in Behutsamkeit. Er führt mich auf rechter Straße. Das Wort, das wir hier finden, wird auch nochmal verwendet beim Auszug aus Ägypten, wo Gott auch nochmal in 2. Mose 13, Vers 21, es wird Folgendes gesagt: Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. 2. Mose 13, 21. Hier haben wir auch nochmal die Behutsamkeit, die der Herr führt, von Quelle zu Quelle, von Ort zu Ort, von Rastplatz zu Rastplatz. Ein Hirte muss diesen Weg kennen, um die Herde richtig zu führen. Da ist Jung und Alt dabei. Das heißt, der Weg muss barrierefrei sein. Und so hat es Gott angeordnet. Das heißt nicht, dass ein roter Teppich ausgerollt wird. Das heißt nicht, dass der Weg immer leicht ist, aber dass er gerade und dass er richtig ist. Es sind Pfade der Gerechtigkeit. Wir können die Führung durch den Hirten nicht getrennt von seinem Wort verstehen. Und Psalm 119, Vers 9 sagt deshalb das folgende passende Wort: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Wie viele Abwege gibt es, die vom rechten Weg abführen wollen? Lesen Sie mal die Sprüche. Als Beispiel Sprüche 7, Vers 25, ein warnendes Geländer. Dein Herz neige sich dich dem Weg der Hure zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Daher gibt Psalm 23, Vers 3 uns heute den Anlass, unsere Wege zu prüfen vor dem Herrn mit dem Gebet: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigen Weg. Wenn ein Hirte neue Wege für das Schaf ausgemacht hat, fragen wir, was ist genau sein Antrieb in dem Ganzen? Er führt die Herde auf den geeigneten Wegen. Und dabei bekommen wir von David vor Augen gestellt, was sein Antrieb ist. Er tut es nicht, weil das Schaf so gehorsam ist. Er tut es nicht wegen dem Scharfsinn des Schafes, nicht wegen der schmackhaften Schafsmilch, nicht wegen dem Schafskäse, dem Braten, der Wolle. Er tut es um seines Namens willen. Psalm 23 sagt, dass der Name des Hirten für seine Ehre steht. Wenn ihm ein Schaf verloren geht, steht seine Ehre auf dem Spiel, sein Ruf und damit verbunden seine ganze Person. Daher fährt Jesus in der bereits zitierten Stelle in Johannes 10, Vers 27 fort: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und Vers 28: Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er führt mich um seines Namens willen auf rechter Straße. Angesichts dieser vierfachen Charakterisierung des guten Hirten zeigt uns Psalm 23, wie David geradezu prahlt. Er weidet mich, er führt mich, er erquickt mich, er leitet mich. Er kommt im recht verstandenen Wort ins Schwärmen über seinen Hirten. Als würde er der ganzen Menge um sich herum stehenden Leute sagen: Hey, schaut doch mal her, sieh, das ist mein Hirte, guck, wie er mich versorgt, guck, wie er mich führt. Das ist mein Hirte. Und er stimmt ein in die Seligpreisung von Psalm 33, Vers 12, wo geschrieben steht: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Dieser erste Abschnitt, der weit bekannt ist, ist enorm wichtig und eine Erinnerung für uns heute, gerade in diesen Zeiten, wo wir stehen, des Wohlstandes und den Fokus auf Gottes Realität zu haben. Denn wie schnell geht es, dass da, wo einem sehr viel gegeben ist, wo man im Wohlstand lebt, dass Gott plötzlich nur noch ein Add-on ist, dass er vielleicht noch mitgeht, aber nicht mehr vorausgeht und irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr dabei ist. Geht ja schließlich auch ohne Gott. Es ist erschreckend, was man in Gemeinden teilweise ohne Gebet und Gottes Wort vermeintlich auf die Beine zu stellen mag. Und hier im Westen müssen wir uns daran erinnern, dass wir eine Genügsamkeit des guten Hirtens in unserem Leben brauchen, in unserem Alltag brauchen, dass der Herr uns bewahrt, davor zu essen, satt zu werden, fett zu werden und unser Herz zu überheben. So wie es 5. Mose 31, Vers 20 sagt und warnt an das Volk Israel, wenn es nach Kanaan kommt, dass sie sich nicht überheben sollen und anderen Göttern nachfolgen wollen. Genau deshalb muss uns im Westen die Weisheit Agurs aus Sprüche 30, Vers 7 bis 9 zum Gebet werden. Zweierlei bitte ich mir von dir, das wolltest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir, das ist die falsche Weide. Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Ich lese gerade nochmal die Stelle von 5. Mose 31. Da heißt es, denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern geschworen habe, in dem Milch und Honig fließt. Und dann warnt er sie davor, dass sie geistlich sich überheben und sich diesen ganzen, was Gott ihnen anvertraut hat, sich so sättigen, dass sie geistlich, wie er sagt, fett werden und dann anderen Göttern nachgehen. Eben diese genugsame Herzenshaltung, wie in Sprüche Kapitel 30 zu finden ist, soll uns auch heute vor Augen gestellt werden. Und eine Randbemerkung an dieser Stelle noch, bevor wir uns zum nächsten Vershalm bewegen. C.S. Spurgeon sagte mal in einem Artikel, er nannte diesen Artikel, Schafe weiden oder Böcke belustigen. Schafe weiden oder Böcke belustigen. Was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Ganz bestimmt nicht Böcke belustigen, sondern Schafe weiden. Und darin stellt er die bereits in seiner Zeit dominierende Art von Prediger und Hirten der Gemeinde bloß, die lediglich auf Unterhaltung, auf Bespaßung aus waren, anstatt in pastoraler Fürsorge den Schafen nachzugehen und ihnen biblisches Weideland zu zeigen. An dieser Stelle nochmal herzliche Einladung zu den Bibeltagen, wo wir weiter auch uns an Gottes Wort weiden wollen und wachsen und reifen wollen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde Jesu. Von diesem Gesichtspunkt trägt Psalm 23 diesen Vorbildscharakter für Prediger und auch Pastoren, dass wir nicht das verkündigen, wonach die Ohren jucken oder der Gaumen, sondern ihnen die gesunde Lehre als gesunde Nahrung vorzusetzen, die ihrem geistlichen Wachstum zum Besten dient. Nun schwenkt das helle Harfenlob um und erhält einen dunklen Farbton. Zum bisher so idyllischen Loblied gesellt sich ein Mollklang von den einfachen Zeiten, in denen sich David an Gott, seinem Hirten, erfreut. Lenkt er über zu den schweren Zeiten, die auch Teil einer Reise eines Schafes mit seinem Hirten sind. Wir haben gesehen, der gute Hirte genügt, erstens in guten Zeiten, aber wir fragen, wie steht es, David? Wie steht es in schweren Zeiten? Zweitens in schweren Zeiten, Vers 4 bis 5. Der Wechsel des Bühnenbilds erfolgt in Vers 4a. Die fünfte Charakteristik wird uns vor Augen gestellt. Und wir finden diesen Umstand als in einer dunklen Zeit. Und es heißt, und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal oder durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Der Inhalt des bisherigen Verses stellt uns eigentlich, der vorangegangenen Verse, stellt uns das Schaf immer in der Gemeinschaft, in der glücklichen Gemeinschaft mit dem Hirten dar. Hier ist das anders. Das lyrische Ich scheint verglichen mit den vorangegangenen Sätzen weit entfernt von dem begleiteten Subjekt zu sein. Wohin geht die Reise? Luther übersetzt durchs finstere Tal, Schlachter durch das Tal der Todesschatten und Buber sagt durch die Todesschattenschlucht. Das hier erwähnte Tal meint in der Geografie des Nahen Osten ein ausgetrocknetes Wadi, ein trockenes Flussbett. Es befindet sich zwischen zwei Bergschluchten, sodass aufgrund der fehlenden Sonneneinstrahlung der Weg durch steile Wände oder auch dunkle Wolken sehr schnell verfinstert wird. Die Schlucht links und rechts ist steil, man kann nicht hinauf, man muss mitten hindurch. Da wird das Tal auch als Todestal genannt, weil man nicht irgendwo vorbei kann. Es spitzt die Dramatik der Situation zu. Ein Schaf, allein in einem finsteren Tal, kann so etwas gut gehen, fragen wir. Hey du Schaf, allein an einem Ort, wo sich alles böse Getier aufhält, nur kein schwaches Schaf sein sollte, du hast weder Waffen, du hast weder Zähne, keine Hörner. Was lässt dich so kühn sein und sagen, so fürchte ich kein Unglück? Und hier kommt die göttliche Gewissheit im Gewand des Glaubens. Du bist bei mir. Wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. An dieser Stelle erreicht das Harfenlob seinen Höhepunkt. Die Kernaussage des ganzen Psalmes finden wir genau an dieser Stelle und es gibt schlagende Indizien, die darauf hinweisen, dass das hier das Zentrum ist, worauf der Psalm abzielt. Es gibt eine Kreuzstruktur, eine Chiasmusstruktur, wo das Vorangegangene und danach Folgende sich spiegelt und hier haben wir das Zentrum. Und der Schreiber, der Autor, nutzt im Hebräischen nahezu alle grammatikalischen Leuchtstifte, um darauf hinzudeuten. Zum einen im Vers 1 haben wir eine Verneinung gehört. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier haben wir nochmal eine Verneinung. Er sagt, er fürchtet sich nicht. Zum anderen, das hebräische Metrum, wenn man das im Einzelnen untersucht, kann man auch nachweisen, dass hier das Zentrum, die Mitte ist. und die Wortanordnung vorher 26 Worte hat und im Nachhinein 26 Worte. Und dann nochmal einen sehr eindrücklichen Umstand. Vorher sprach er immer ich, der Herr ist mein Hirte. Und er spricht plötzlich jetzt, wechselt das Personalpronomen und sagt plötzlich nicht mehr er, sondern er sagt, du bist bei mir. Er wechselt in das vertraute Du. Vorher, dass er mein Hirte, er führt mich, er erquickt mich, er leitet mich. Jetzt du bist bei mir. Nachdem David dem Auditorium seinen Hirten vorgestellt hat, wendet er sich inmitten von schweren Zeiten vertrauensvoll um und fährt im Aufblick auf den Hirten mit seinem Loblied fort. Denn du bist bei mir. Selbst wenn David durchs Tal der Todesschatten von Einsamkeit, Schmerzen, Krankheit, Spott, Verlust oder Trauer gehen muss, fürchtet er sich nicht. Warum? Weil es bei Gott keinen Sicherheitsabstand gibt. David fürchtet nichts, weil ihm die Nähe des guten Hirten so wichtig ist. Und es heißt im Psalm 18, Vers 29, da bekennt er, ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Wenn dich Gott, dein guter Hirte, gerade durch ein Tal von Todesschatten, von Krankheit, Einsamkeit, Enttäuschungen, sehr viele offenen Fragen oder auch einen Verlust führt, dann wisse, dass es kein Abweg ist. Wisse, dass er es immer noch im Griff hat. Wisse, dass er dich auf guter und gerechter Straße führt zu einem Ziel, auch wenn du das Ziel noch nicht siehst. Alles hat seine Zeit. Beide Zeiten sind richtig. Die einfachen, aber auch die schweren. Und alles kommt zu seiner Zeit. Hier muss an dieser Stelle auch noch ein neutestamentlicher Zeuge herangeführt werden, der das auch nochmal unterstreicht. Paulus, als der bekannte Apostel, der beide Korintherbriefe auch geschrieben hat, da heißt es in 1. Korinther 4, Vers 11 bis 12, er beschreibt dort eins seiner Todestäler, durch das er mit seinen Mitstreitern geführt wurde. Und er sagt, sie mussten durch Hunger, sie mussten durch Durst, sie mussten durch Blöße, sie wurden geschlagen, sie hatten keine Bleibe. Und in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt er dann in Kapitel 1, denn wir wollen euch, ihr Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis in der Provinz Asia, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst, hier ist ein Todestal, am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Und jetzt kommt dieses damit. Das zeigt uns diesen Sinn und Zweck, der auch im Psalm 23, Vers 4 zu finden ist. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen. Wenn dich Gott durch ein finsteres Todestal führt, dann vertraue auf ihn. Paulus sagt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner noch retten wird. Daher triumphiert Paulus angesichts der noch anstehenden Todestäler im zuversichtlichen Ton. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Die Gewissheit von Paulus war die gleiche kühne Zuversicht, die wir hier im Psalm 23, Vers 4 finden dürfen. Christus ist bei uns. Daher, wenn der gute Hirte dich auf dunkle Abwege führt, merke dir diesen Satz. Bezweifle du im Dunkeln nicht, was Gott dir hat gezeigt im Licht. Bezweifle du im Dunkeln nicht, was Gott dir hat gezeigt im Licht. Wenn es nach uns gehen würde, wir würden solche Wege nie auswählen. Wir würden die nächstbeste Gondel, den Aufzug, den Ausweg nehmen, aber nie durch das Todestal gehen. Aber es kommen Zeiten, da führt uns Gott diese Wege. Aber er ist bei uns. Gottes Hochschulen sind Tiefschulen. Der Weg nach oben geht häufig erstmal nach unten. Aber er hat ein gutes Ziel und er treibt das Schaf näher zu dem Hirten dadurch. Amy Busch, die Frau von dem bekannten Evangelisten und Pfarrer Wilhelm Busch, musste durch so ein Todestal. Sie berichtete davon in einem Interview kurz vor ihrem Tod. Sie durfte 10 glückliche Jahre eine gute Ehe erleben. Dann kam ein finsteres Tal. Sie durfte viel erleben mit ihrem Mann und der Familie, aber dann kam es so weit, dass einer ihrer Söhne starb mit 14 Monaten. Ein zweiter Sohn starb inmitten des schrecklichen Zweiten Weltkrieges. Sie wollte nicht mehr weiter und verzweifelte fast an dieser Situation, bis sie von einem Seelsorger hörte, der Folgendes sagte. Wenn der gute Hirte ein Mutterschaf nicht weiterbekommen kann, dann braucht er nur ihr Schäflein auf den Arm zu nehmen, dann folgt die Mutter wieder wie von selbst. Das war mein Trost, sagt Amy Busch. Sie wusste, dass wo sie durch dunkle Täler geführt würde, die Nähe zum guten Hirten das Wichtigste ist. und sie seiner souveränen Führung vertrauen kann. Das heißt nicht, dass wir immer alles erklären können. Das heißt nicht, dass wir immer sofort alles verstehen. Aber das heißt, dass wir eine kindliche Vertrauenshaltung haben, mit der wir Gott begegnen, wie es folgende Liedstrophe ausdrückt. Wie er mich durchbringt, weiß ich nicht. Doch dieses weiß ich wohl. Dass Jesus, wie sein Wort verspricht, mich durchbringt. Wundervoll. Was ist dein Todestal? Ist es die immer mehr bedrückende Situation auf der Arbeit, die sich zuspitzt? Ständige Isolation, der steigende politische Druck, fehlende Zukunftsperspektive auf der Arbeit? Was für ein finsteres Tal musst du durchgehen? Ist es eine Diagnose? Oder ein Verlust eines geliebten Menschen? Oder da ist eine tiefe Wunde einer zerbrochenen Beziehung, die das Herz überschattet? Psalm 23, Vers 4 bietet dir den entscheidenden Lichtblick, der dir inmitten eines finsteren Tals den Weg leuchten kann. Denn wenn du durch ein Tal des Todesschatten gehst, dann können sogar Tränen noch zum Segen werden. Psalm 84, Vers 6, schreiben Sie sich das auf, Psalm 84, Vers 6 bis 7, sagt, wohl dem Menschen, dessen Stärke in Gott liegt. Psalm 84, Vers 6 bis 7. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in Gott liegt. Wohl denen, deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quelle und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Warum? Weil wir sagen können, denn du bist bei mir. In allen dunklen Tälern gilt Hand, die nicht lässt. Halte mich fest. Wir erfahren in Vers 4b einen weiteren Hinweis. Etwas, was der Furcht des Schafes das Fürchten lehrt. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. David sieht auf die Hand des Hirten und was sieht er? Als Verlängerung seiner Hand nutzen Hirte einen längeren Stab und einen längeren Stecken und einen kürzeren Stab, so rum. Beides sind Hilfsmittel, die ihm helfen soll, sowohl in seiner täglichen Arbeit. Der Stab war zum Beispiel am Abend vor allem verfügbar, wenn dann die Schafe gezählt wurden, dann gingen sie unter den Stab hindurch. Und der Stab half dem Hirten ebenso beim Entfernen von Giftpflanzen oder auch zur Verteidigung von Schafen. Der Stecken selber war eine Art, ja, Friedensbanner. Wenn das Schaf den Stecken sah, wusste es, der Hirte ist da, der Schäfer ist da. Ich bin sicher in seiner Nähe. Und dieser Anblick brachte das Schaf zur Ruhe. Bei bedrohender Gefahr geht der Blick des Schafs zuallererst auf den langen Stecken. Und es ist getrost. Worauf wir sehen, das lehrt uns so schnell das Fürchten. Das finden wir so klassisch bei Petrus, als er Jesus begegnet auf dem See. Und dann auf die Wellen sieht, geht er unter. Wir sind dazu geneigt, weil wir sehr visuell geprägt sind, auf das, was wir sehen, sehr schnell viel Wert legen. Das heißt in Samuel, dass, wie Gott selber sagt, dass der Mensch, die du hast vor Augen, ist. Der Herr schaut auf das Herz. Und weil wir eben das ein Stückchen in uns haben, werden wir schnell furchteinflößend oder furchtsam, wenn wir die Feinde, die Gefahr sehen, die Statistiken, die Zahlen, die Nachrichten lesen und die Medien uns Angst einjagen, was wohl morgen, nächste Woche oder in 2 Wochen kommen wird. Sehen wir aber auf den Hirten, sagt dieser Psalm, dann leben wir nicht in einer Knechtschaft, sondern in einer Freiheit und brauchen uns nicht zu fürchten. Das hebräische Wort, das hier für trösten steht, ist eine intensive Form. Getröstet werden. Es meint vollkommenen Trost, dessen Perspektive sogar noch im Todestal hält. Und hier passt Offenbarung 7, Vers 17. Dort steht, denn das Lamm, und hier ist Jesus als der gute Hirte gemeint, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Diese 6. Eigenschaft des guten Hirten wird um ein weiteres noch ergänzt. Allerdings wechselt jetzt hier die Bildersprache etwas. Man könnte sagen, vom Hirt zum Wirt. Es wechselt vom Hirt zum Wirt. Und hiermit haben wir eine 7. Eigenschaft. Es heißt nämlich jetzt hier, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Szene ist nun eine andere. Der Hirte hat das Tal der Finsternis mit seiner Herde erfolgreich durchwandert und er befindet sich nun auf einer Anhöhung. Was ist nun der Tisch? Nun, Sie kennen bestimmt den Begriff Tafel. Sie tafelten zu Tische. Oder viele kennen den Tafelberg. Das meint ein großes Bergplateau, wo viele grüne Weide zu finden ist. Und das ist eine Tafel, ist ein Tisch. Dort finden sich die grünen, saftigen Weiden. Dort führt der Weg, der durchs dunkle Tal ging, hinauf zu der frischen Speise. Allerdings droht dort auch Gefahr. Die schweren Zeiten werden gekennzeichnet durch die Gegenwart von Feinden. Nanu, mögen wir stutzen, wenn wir diesen Vers lesen, dass er am Tisch die Schafe bewirtet? Nanu, muss dem Schaf dann nicht der Bissen im Hals stecken bleiben? Aber hier merken wir einmal wieder mehr, wie weit der Trost geht, der sogar bis zur Tischgemeinschaft, einer friedlichen Tischgemeinschaft führen kann im Angesicht der Feinde. Der Hirte durchforstet das Gras, nimmt die giftigen Pflanzen heraus, wird auch damit verbunden Gefahren ausgesetzt, wie zum Beispiel Schlangen. Diese Hingabe des Hirten bedeutet eine weitere Demütigung, weil er sich dabei unzähligen Gefahren aussetzt. Aber das ist dem Hirten Schnuppe. Er tut es um seiner Schafe willen und er tut es, wie er in Markus 10, Vers 45 sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Neben dieser selbstlosen Fürsorge, die wir hier finden, finden wir noch eine weitere Charakteristik in diesem Vers. Denn es steht hier, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das ist die achte Charakteristik. Eine Salbung. Und es ist interessant, David als König, der sich auch im Judentum natürlich sehr gut auskannte, verwendet nicht das hebräische Wort für Salben, was eine sakrale Handlung meint, also König, Priester und Propheten wurden ja gesalbt. Er verwendet ein anderes Wort. Er meint das Verwenden von Salbe als eine Art Balsam, also als Einbalsamieren, als Verarzten. Das heißt, wo das Schaf verwundet wurde, versorgte es mit Öl, wie der barmherzige Samariter. Darüber hinaus war diese Salbe mit dem Öl auch eine Art Desinfektionsspray. Man könnte auch sagen, ein Insektenspray, denn Fliegen machten es sich ab und an zu eigen, sich in die Gesichtsöffnungen des Schafes Eier zu legen, sodass das auch zu einem Wahnsinn des Schafes führen konnte. Und genau davor wollte der Hirte seine Schafe bewahren, indem er sie einbalsamierte, indem er sie davor schützte, indem er sie salbte. David triumphiert über den treuen Schäfer und sagt, mein Becher fließt über. Er versorgt mich, er salbt mich, er versorgt mich. Und hier haben wir wieder diese Spiegelung des chiastischen Abschnittes zum Anfang. Er führt mich zu frischen Wassern und hier, mein Becher fließt über, müsste man auch wirklich wörtlich übersetzen. Die Weide, der Tisch, die stillen Wasser, der volle Becher. Und genau diesen Überfluss beschreibt uns auch Vers 5. Mein Becher fließt über, das meint dieser Vers. Daran musste Paulus gedacht haben, ja, daran musste Paulus gedacht haben, als er mitten im Gefängnis, mitten in einem seiner Todestäler lag in Philippi, beziehungsweise als er seinen Brief an die Philipper schrieb, sagte er selber, dass er in Ketten ist. Was hat er zu bieten? Wunden, Striemen, Verfolgung, Ketten, Einsamkeit. Und inmitten diesem Todestal, was tut er? Er gibt aus seinem reichen Schatz, weil sein Becher überfließt, und sagt zu den Philippern in Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und so wie es dem Becher ergeht, so soll es auch deinem und meinem Herzen gehen. Und was in unserem Herzen drin ist, das merken wir, wenn wir darauf achten, was aus unserem Mund herauskommt. Es ist Zorn, es ist Lieblosigkeit, es ist Streit, es ist Eifersucht. Oder ist es das, was Gott in unser Herz gießen will oder gegossen hat? Die Liebe Gottes, die Früchte des Geistes, die Frieden bewirken, Liebe, Freude, Hoffnung. Unser Becher soll auch überfließen, unser Herz, unser Mund soll überfließen von dem, was in unserem Herzen ist. Und was in unser Herz ist, das geht aus unserem Mund heraus. Wenn wir diesem guten Hirten gehören, dann gehören wir dem Besten. Das sehen wir auch an dieser Stelle. Der Hirte erweist sich als genug in guten Zeiten, in schweren Zeiten und dann lenkt David schlussendlich noch auf die Zielgerade, auf die ewigen Zeiten. Der gute Hirte genügt in guten Zeiten, in schweren Zeiten und nun in Vers 6 in ewigen Zeiten. Nur Güte und Barmherzigkeit oder nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Dieser Abschnitt beginnt im Hebräischen eigentlich mit einem tiefen Seufzer, ein Ach. Nur Güte und Barmherzigkeit. Wahrlich, nur Gutes, bekennt David, wird mir folgen. Das Entscheidende im Kontext dieses Abschnitts ist wieder die Schafszucht zu verstehen. Ein guter Hirte wechselt von Weide zu Weide, nicht wahr? Schafe grasen ja fleißig, Man nannte sie auch gerne die antiken Rasenmäher, also Rasenmäher, sie stehen da und mähen. Sie grasen alles ab, was ihnen in die Quere kommt und verhindern dadurch auch, dass Unkraut wächst, sorgen auch für gute Düngung. Und sie wurden nicht umsonst in der Antike auch als Tier mit dem goldenen Huf bezeichnet. Allerdings musste der Hirte auf eines Acht geben. Er musste rechtzeitig mit der Herde die Weide verlassen, bevor der Boden ruiniert und zerstört wird. Denn wenn eine Herde zu lange an einem Ort verweilt, so berichteten Schäfer, kann sie enormen Schaden anrichten und sogar eine ganze Weide auf einige Jahre zerstören. Was Hirten und Herde hinterlassen, ist ein Zeugnis für entweder einen guten oder einen schlechten Hirten. Und hier kommt Vers 6 ins Spiel. Er sagt, Güte und Gnade werden mir folgen. Was ist das für eine Aussage über einem Leben, wenn ein Leben geprägt wird durch den guten Hirten, der Güte und Gnade hinterlässt? Güte und Gnade, das sind Zeichen von Gottes guten Wesen. Und sie sollen auch unsere Wesenszüge mehr und mehr charakterisieren. Sie sollen auch dich und mich charakterisieren, wenn du dich und ich mich an den guten Hirten halte. Sein Wesen soll auf dich abfärben, dass du als ein Schaf erkannt wirst, auch bei anderen. Wir sollen in der Heiligung wachsen und unseren Lebenswandel mehr zu Christus ähnlich werden und seiner Güte und Gnade nachfolgen. Und weißt du, unsere guten Werke bringen uns nicht in den Himmel. Das ist klar. Ich denke, das ist hoffentlich allen klar. Die Schrift sagt, unsere guten Werke bringen uns nicht in den Himmel. Aber Offenbarung 14, Vers 13 sagt, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist. Sie sollen ruhen von ihrer Mühe, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Sie bringen uns nicht in den Himmel, aber sie folgen uns nach. Und das Interessante ist nicht nur, dass sie uns nachfolgen, sie verfolgen uns. Das Verb, was wir hier für folgen in Psalm 23 finden, ist eigentlich ein verfolgen. Das ist ein Verb, was häufig im Kontext von Krieg und Feinden verwendet wird. David nimmt es erst in Psalm 18, Vers 3 zu Rate und sagt, ich jagte, ich verfolgte meine Feinde. Und so sagt Gott, dass wenn wir dem guten Hirten angehören, dann verfolgt uns auch Gutes und Gnade im besten Sinne des Wortes. David wurde von Saul des Öfteren verfolgt, aber wir sehen auch bei ihm, dass er Böses nicht mit Bösem vergelten sollte und auch nicht vergalt, sondern mit Gutem. Und dieses Gute ist ihm dann auch bis zum Lebensende nachgefolgt. Und damit kommen wir zu Vers 6b und zum Schluss. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was genau meint das Haus des Herrn? Wenn man in der Schafzuchtsprache nochmal bleibt, dann ist das erstmal das Gatter des Hirten. Daraus gibt es zwei Möglichkeiten, worauf David hier wohl abzielt. Zum einen wurde der Tempel in Jerusalem als das Haus des Herrn genannt. In 1. Könige 12 kann man das nachlesen. Es war der klassische Ort der Anbetung, wo sich die Gläubigen des Alten Testaments versammelt haben und Gottes Angesicht suchten. Aber dieses Haus, dieser Tempel, war ja nach 2. Mose 25 ein Abbild einer himmlischen Realität, eines himmlischen Hauses, eines himmlischen Heiligtums. Und insofern ist mit Vers 6 im Eigentlichen das ewige Gatter gemeint, die himmlische Herrlichkeit, die himmlische Heimat. Jesus Christus richtet den Blick gerade seiner Nachfolger in Johannes 14 einmal auf diese himmlische Herrlichkeit, indem er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und damit stehen wir am Ende dieses Psalmes. Und doch wieder am Anfang. Der Herr, Yahweh, stand am Anfang und auch wieder am Ende. Wir sind David auf seiner Pilgerreise gefolgt, dem Hirten, und haben Gottes Fürsorge gesehen und gestaunt. Und es ist interessant, dass einer der ältesten christlichen Symbolen in den Katakomben der Untergrundkirche in Rom entdeckt wurde, nämlich ein Hirte, der ein Schaf auf den Arm trägt. Die Frage, die an dieser Stelle noch aussteht und die wir noch klären wollen und die ich dir heute Morgen stellen muss, ist, bist du schon ein solches Schaf? Weißt du, man kann den Psalm 23 kennen, man kann ihn sogar auswendig kennen, ohne den Hirten zu kennen. Ich hatte diesen Text vor nicht allzu langer Zeit in der Kinderstunde gehabt und auch mit den Kindern versucht anzufangen, dieses Kapitel zu lernen. Und habe ihnen auch nochmal gesagt, ihr lieben Kinder, lernt ihn auswendig. Aber es bringt euch nichts, wenn ihr dieses Kapitel auswendig könnt, aber noch nicht den Hirten selber kennt. Deshalb muss ich dich fragen heute, hier, kennst du schon diesen guten Hirten? Wenn das noch nicht so ist, wie kann man diesen guten Hirten kennenlernen und ein so überglückliches Schaf sein, das in diesen unterschiedlichen Zeiten sich getrost weiß? Um ehrlich zu sein, eigentlich ist ja keiner scharf darauf, ein Schaf zu sein. Nicht wahr? Wer kürzt sich schon mit dem schlauen Titel? Ja, schlau wie ein Schaf. Wir laufen doch alle eigentlich ohne Orientierung wie belämmert durch die Gegend und sagen, wir schaffen das, nämlich ohne Gott. Aber es kommt noch schlimmer. Es gibt eine unumgängliche Tatsache, die Bibel uns schonungslos zumutet. Die Schrift sagt nämlich, dass wir von Haus oder von Stall aus eigentlich gar keine Schafe sind, sondern Böcke sind. Warum? Weil wir Menschen eigentlich keinen Bock auf Gottes Weide haben. Wir haben keinen Bock auf Gottes Führung, keinen Bock auf Gottes Stab, keinen Bock auf seinen Gatter. Du und ich, wir bäumen uns von Natur aus eigentlich so auf, dass wir nicht diesem Hirten nachfolgen wollen, dass wir uns nicht ihm unterordnen wollen. Und genau das ist es, was die Bibel als Sünde bezeichnet, eine Lebenshaltung, die jedem Menschen von Natur aus anhaftet. Sünde ist ein Schlag in das Angesicht des guten Hirten. Aber genau für solche Böcke, wie wir es waren und sind, ist der gute Hirte gekommen und hat für deine und meine Sturheit das Leben gelassen, dass wir seine Schafe werden. Und weißt du, im Alten Testament lesen wir davon, von den Opfern immer wieder, dass Schafe und Böcke ihr Leben lassen mussten für die Hirten. Und wenn wir zum Neuen Testament kommen, da lesen wir, dass der gute Hirte sein Leben lässt für die Schafe. Er, der jedes Anrecht darauf gehabt hat, hätte uns wegen unserer Null-Bock-auf-Gott-Haltung von seiner Weide zu jagen. Er ging uns nach. Er hat deinen Dreck und meinen Mu und Mäh und Hufe auf seinen heiligen Leib genommen ans Kreuz und hat dort auf sich das Gericht genommen, was eigentlich uns gegolten hätte, die ewige Verdammnis. Er tat es dabei nicht im Geheimen. Er tat es öffentlich, sodass es jeder sehen konnte. Und er tat es. Und damit verbunden wurde das, was uns zum Trost werden soll. Er steckte und starb ihm zum Verhängnis. Er ließ sich ans Holz nageln, um einen Tod zu sterben, der selbst den schlimmsten Menschen sein Angesicht verbergen lässt. Er ließ seine Stimme dann am Kreuz für dich zum Vater ergehen mit den Worten von Psalm 22, was vor Psalm 23 steht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können diese Frage beantworten, wenn wir uns im Glauben Jesus nahen, damit ich jetzt sagen kann, denn du bist bei mir. Hörst du diese Stimme des guten Hirten? Wenn du sie hörst und zuvor noch nicht gehört hast, dann komm. Ich will dich einladen, komm heute zu diesem Hirten im Gebet. Du kannst dich ihm so nahen, wie du bist. Lauf, lauf um dein Leben zu diesem Mann am Kreuz und gib ihm dein Leben. Komm zu diesem guten Hirten, ich lade dich dazu ein, Teil dieser Herde zu werden und zu Jesus Christus zu kommen. Komm zu dem, über dem der gesegnete Bach in der Matthäus-Passion anbetend zu dichten wusste. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe, die Schuld bezahlt der Herr der Gerechte für seine Knechte. Es ist egal, wie alt, wie jung du bist, woher du kommst, komm zu ihm, der vom Vater verlassen wurde und unsere Sturheit bis ans Kreuz trug. Wir können das im Gebet tun und das Gute ist, dass der Jesus sagt, er wird keinen hinausstoßen, der zu ihm kommt. Und dass, wenn wir ihm gehören, dass er derselbe ist, den Guten, in schweren und in ewigen Zeiten. Und das ist ein tiefer Trost, der uns begleitet. Und dann können wir auch das, was Psalm 23 folgt, mit Freude mitbekennen. Psalm 24, wenn der Herr Jesus einmal wiederkommen wird, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einkehre. Ein letzter Satz noch aus einer seelsorgerlichen Perspektive zu diesem Psalm. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann hat jeder von uns seinen Hirtendienst auf die unterschiedliche Art und Weise. Ob du im Kindergottesdienst dienst, in der Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit, die Eltern an ihren Kindern, die Erwachsenen an ihren Eltern, die möglicherweise zu pflegen sind, die Ältesten und Hirten der Gemeinden an den Gemeinden, sie haben auch einen Hirtendienst und werden Rechenschaft ablegen vor dem Erzhirten, wie es der Hebräerbrief sagt. Der Mann hat auch einen Hirtendienst gegenüber seiner Frau, steht der Familie vor. An welchem Dienst du auch stehst, halte dich an das Vorbild von Psalm 23 und tue deinen Dienst in Aufblick auf den guten Hirten, der seine Schafe in Fürsorge leitet und gut zum Ziel bringt. Und so schließe ich mit diesem schönen Liedvers von Anna Steele, die selber ihre Mutter mit 3 Jahren verloren hatte, durch einen Unfall behindert wurde und viel Leiden auf sich trug. und im 18. Jahrhundert lebte. Und sie schrieb: Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe erglühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüne Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brächte mir die Welt Verdruss, so eil ich schnell zu Jesu Herz, er heilte meinen Schmerz. Drum blicke ich nur auf ihn, o seliger Gewinn, mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies. Herr Jesus Christus, du guter und treuer Hirte, danke, dass wir uns an Psalm 23 weiden durften und dass dein Wort genug ist, dass deine Gegenwart genug ist. Du weißt, wo ein jeder von uns im Alltag damit zu kämpfen hat. Aber danke, dass wir das heute nochmal im Glauben empfangen dürfen und dich anbeten dürfen als unseren guten, treuen Herrn und Hirten. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten in diesen unterschiedlichen Bereichen, die ein jeder von uns in der Gemeinde oder bei sich daheim hat, hilf uns, treue Verwalter zu sein und als Schafe treue Nachfolger von dir zu sein. Segne du uns als Gemeinde in den Aufgaben, denen wir in dieser Stadt stehen. Herr, segne du unser Land und erbarme du dich über das Elend in diesem Land. Schenke, dass noch viele Menschen zum Glauben an den guten Hirten finden und von den falschen Weiden zu der guten Weide finden. Und so lass auch diesen Tag weiterhin zu deiner Verherrlichung gereichen. Wir denken an dieser Stelle auch nochmal herzlich an die Geschwister in Afghanistan, die um deines Namens willen gehasst, gefoltert, ermordet werden. Stehe du ihnen bei, tröste du sie in diesem Todestal und mach ihnen Mut, stärke sie, im Angesicht der Feinde deinen Namen zu bekennen und schenke, dass noch viele ihrer Feinde zum Glauben an dich finden. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.